Let's Talk Business. Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern unser Leben in allen Bereichen. Während die digitale Transformation rasant verläuft, geht es beim nachhaltigen Wandel langsam voran. Doch beide Prozesse sind nicht umkehrbar. Mein Name ist Anne-Karin Stolze und im Podcast der BFH Wirtschaft spreche ich mit unseren WissenschaftlerInnen über ihre Forschungsthemen, von Kreislaufwirtschaft über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Anna Knutti. Sie ist Dozentin für Marketing und Consumer Behavior am Institut Marketing and Global Management an der BFH Wirtschaft. Ihre Forschungsinteressen sind unter anderem nachhaltiger Modekonsum. Hallo Anna.
Hallo Anne.
Und ich begrüße Deborah Aldergasser. Sie ist Mitbegründerin von Teil, einem Berner Startup für nachhaltige Kleider. Hallo Deborah.
Hallo Anne.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über die Modeindustrie. Sie ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer. Pro Sekunde wird weltweit ein LKW voller Kleidung auf den Abfall gekippt. Und gleichzeitig bringen die Fast-Fashion-Ketten jährlich 12 Kollektionen auf den Markt. Und von denen kaufen die SchweizerInnen pro Jahr durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke. Dem will das Berner Startup-Unternehmen Teil etwas entgegensetzen. Bei ihnen kann man Mode nämlich wie in einer Bibliothek für eine Saison ausleihen. Damit diese Innovation auch wirtschaftlich erfolgreich funktioniert, wird Teil von einem Innoswiss geförderten Forschungsprojekt begleitet. Eine der Gründerinnen ist heute hier. Deborah, wie bist du auf die Geschäftsidee gekommen?
Ja, es kam eigentlich auf sein persönliches Interesse, nachhaltiger zu konsumieren. Und da kommt man schnell auf Secondhand, man kommt auf Fair Fashion, aber irgendwann fragt man sich dann, ja, vielleicht muss ich ja gar nicht mehr alles selber besitzen. Und so bin ich dann beim Scrollen durch Instagram eigentlich auf die Kleiderei in Köln gestoßen. Unterdessen gibt es, glaube ich, 4 Kleidereien in Deutschland. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie könnte so etwas in Bern aussehen? Und daraus ist dann, habe ich mit mein Bruder, seine Frau, mein Mann und einer 5. Person haben wir dann uns auf den Weg gemacht und Teil hier in Bern gegründet. Es funktioniert eigentlich wie eine Bibliothek, aber für Kleider.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr die Kleider alle sozusagen an Bügeln und die hängen bei euch oder sind die in einem Lager und ihr holt die vor, wenn jemand etwas leihen möchte?
Es ist wirklich wie ein Laden. Also uns ist extrem wichtig, dass es schön aussieht, dass es einladend ist, dass es nicht überfüllt ist, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, die Fülle an Kleidern auf dieser Welt, wir wollen dem auch irgendwie entgegensetzen, dass man auch die Dinge findet. Wir möchten, dass man sich wohl und willkommen fühlt. Und das ist eigentlich so unser Konzept. Das heißt, es hängt an Bügeln, es ist teilweise nach Größe, manchmal nach Farbe, nach Stil. Wir versuchen natürlich auch Fair Fashion irgendwie sichtbar zu machen, Berner Labels. Zum Teil haben wir auch drin, die man dann leihen kann, mal ausprobieren kann. Und ja, so versuchen wir einfach unseren Beitrag zu leisten zu mehr Nachhaltigkeit im Kleiderkonsum.
Und ihr unterscheidet euch zu einem Second-Hand-Shop dadurch, dass bei euch ausgeliehen wird und nicht gekauft?
Ja, eigentlich bis jetzt haben wir wirklich auf dieses Ausleihmodell gesetzt. Das heißt, man hat einfach so 3 verschiedene Abo, die man wählen kann. Wir merken aber, dass der Umsatz so natürlich ein bisschen, der ist nicht so groß und wir mussten da ein bisschen neue Wege auch ausprobieren und haben jetzt einen Teilmarktplatz gestartet. Und da können jetzt Leute für mindestens einen Monat bei uns einen Kleiderbügel leihen und dann ihre Kleider über uns verkaufen. Und das haben wir jetzt so ein Parallelgeschäft in dem Sinn angefangen. Das heißt, unser Herz und unser Kern ist immer noch das Ausleihen von Kleidern, aber wir bieten auch Secondhand-Kleider an zum Kauf.
Ist dieses zweite Standbein, das ihr jetzt entwickelt habt, ist das quasi schon aus dem Projekt mit der BFH herausgekommen, Anna?
Nein, das ist keine Erkenntnis. Wir hatten viele andere spannende Erkenntnisse, aber diese Schiene auf Secondhand zu setzen, hat sich Teil ganz alleine ausgedacht. Und ich darf berichten, dass ich vor 10 Tagen bei euch war an einem Event oder vor 7 Tagen und habe tatsächlich dort etwas gekauft, was mir sofort ins Auge gesprungen ist.
Ja, bei den Ergebnissen, ihr hattet ja Teil beraten, wie sie noch mehr Kundschaft ansprechen können, mehr Kundensegmente erreichen können. Was ist da die Quintessenz jetzt oder was sind die Handlungsempfehlungen, die ihr Teil mitgegeben habt?
Oder gibt es ganz verschiedene Sachen, wo ich jetzt länger darüber berichten könnte? Das, was uns, also wenn ich sage uns, dann ist das der Kollege Stefan Rose und ich. Wir haben das zusammen gemacht im Rahmen von diesem InnoCheck-Projekt, wurden da also unterstützt von InnoSwiss für dieses Projekt. Das war sehr, sehr großzügig und da kann man sich auch nochmal bedanken an dieser Stelle. Was haben wir herausgefunden? Also eines, was sehr interessant war, ist, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit bei den Personen, die wir befragt haben in Einzelinterviews, also potenzielle Nutzerinnen, und es sind tatsächlich jetzt Frauen, auf die ich mich beziehe, die haben gesagt, die Nachhaltigkeit steht gar nicht so im Vordergrund. Das, was im Vordergrund steht, wenn sie sich für Teil entscheiden würden, ist die Vielfalt. Und diesen Druck nicht haben zu müssen, dass ich das Kleidungsstück besitze. Sondern die Freiheit, ich leihe das aus und ich probiere mal was aus, ich probiere mal einen neuen Style, ich gestalte mein ganzes Modeverständnis vielfältiger und ich werde es dann aber auch wieder los. Mhm. Die Leute haben heute Angst vor einem zu vollen Kleiderschrank.
Tatsächlich?
Ja.
Also die Motivation, Leute kaufen sich sozusagen Kleidung, sagen wir mal bei Fast Fashion, weil ja so viel Kollektion, es ist ja ständig Abwechslung da. Die kaufen sich etwas, um es auszuprobieren und merken dann so, es ist gar nicht meins. Und dann müssen sie es quasi behalten und es hängt im Schrank ungenutzt.
Ja. Und das ist eine Belastung. Und bei den Männern, wir haben auch potenzielle Tyler interviewt. Das war sehr spannend. Das ist momentan noch nicht das Hauptsegment von Teil. Ihr habt Männer, aber wirklich in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Männer sagen, wir finden das toll, das ist ein tolles Konzept, wir würden das auch rumerzählen, dass diese Kleidung mir nicht gehört, sondern dass sie nur geliehen ist. Es gibt da also kein Schamgefühl. Aber Männer möchten, dass es möglichst praktisch ist und Männer gehen nicht gerne einkaufen. Und wir sind hier so ein bisschen in den Stereotypen, aber es ist tatsächlich so, die Personen, die wir befragt haben, sagen, ich mache das viermal im Jahr, das strengt mich an. Ich kaufe immer die gleichen Marken, ich kaufe immer ungefähr das Gleiche und ich würde Teil nur nutzen für ganz besondere Anlässe. Und es müsste sehr, sehr einfach sein, die Dinge auch zurückzubringen. Die Öffnungszeiten müssen sehr flexibel sein, es muss schnell gehen, weil ich möchte nicht mit Mode Zeit verlieren.
Mhm. Und Deborah, wie schnell könnt ihr solche Empfehlungen oder die Ergebnisse aus dem Projekt, wie schnell könnt ihr das umsetzen?
Ja, das kommt sehr darauf an, wie groß und umfangreich sie dann sind. Manche Dinge, es waren zum Beispiel so Basic-Sachen eigentlich nicht so gewünscht sind.
Und also so gut, also unifarbene T-Shirts.
Genau, ja,
so.
Das man eigentlich selber hat, oder? Und die Leute, die befragt wurden, eigentlich eher so ein bisschen speziellere Dinge möchten. Und das ist dann etwas, das können wir ja relativ schnell, können wir unser Sortiment ein bisschen durchsehen. Und das ist auch etwas, das uns auch schon, das war auch bestätigend, oder, für und dann manche Dinge sind dann ein bisschen schwieriger, brauchen dann mehr Zeit oder können wir auch nicht sofort ändern. Eine Empfehlung war so die Sichtbarkeit, weil wir nicht ebenerdig sind, also man muss wie über eine Rolltreppe zu uns und dass wir nicht so sichtbar sind und das ist uns bewusst. Wir versuchen da auch Wege mit dem Migros, wo wir eingemietet sind, als Pop-up, haben wir auch versucht, Wege zu finden zu Beginn, aber wir haben da auch nicht so viele Möglichkeiten, weil das eben der Migros gehört. Und das können wir dann auch nicht immer sofort umsetzen oder vielleicht auch gar nicht an diesem Standort, aber es sind dann Dinge, die wir im Hinterkopf hatten, dass eben das wichtig wäre. So.
Und bei der Sortimentsgestaltung, wie kommt ihr denn eigentlich zu den Kleidern? Die kommen ja wahrscheinlich von vorherigen BesitzerInnen, oder?
Ja, zum großen Teil sind das Privatspenden. Und dann haben wir aber auch teilweise mit Läden, wenn wir die Fair Fashion im Sortiment haben, ein Label wie Tabitha Wermut oder so, die eine Bannerin ist, die gibt uns auch, haben wir Kleider zu einem günstigen Preis, konnten wir von ihr übernehmen, die sie sonst
aussortiert hätte.
Ja, oder eben nicht mehr verkaufen konnte. Und bei uns bekommen diese Kleider dann nochmal ein verlängertes Leben. Oder wir haben auch Pfeffer Fairback, das ist auch ein Banner-Label, die haben Kleider, so Einzelstücke, Prototypen, die sie über uns verleihen. Und die kann man dann bei uns auch eben im Einzelverleih leihen. Also wir versuchen da auch, wo wir irgendwie können, auch Plattformen zu bieten, mhm, halt auch auf solche Labels und Läden dann auch aufmerksam
zu machen. So ähnlich wie in der Gastronomie oder im Lebensmittel, dass man quasi auf regionale AnbieterInnen oder ProduzentInnen setzt.
Ja, genau, möglichst. Ja.
Bei den anderen, wenn ihr noch andere Kundensegmente erschließt, da scheinen ja die Männer, also die männlichen Kunden, scheinen ja irgendwie spezieller zu sein. Wie könnte man das denn da anpassen, dass ihr dann, weiß nicht, es gibt ja auch solche, ist schon so Anbieter bei verschiedenen Online-Shops, dass die so paketweise die Sachen den Herren nach Vorgaben irgendwie zuschicken. Wäre das vielleicht eine Option bei euch, wenn die Männer gar nicht gerne einkaufen gehen?
Ja, diese Idee ist auch schon aufgekommen. Das Problem, dass wir immer wieder uns konfrontiert sehen damit, ist einfach, dass wir halt alles ehrenamtlich betreiben. Also, oder, ja, wir haben zwei Anstellungen, aber ganz niedrigprozentig. Also das meiste ist ehrenamtlich und es scheitert dann oft an Ressourcen. Bei den Männern haben wir einen Test gemacht und da kamen auch einige Männer, aber eben es würde nie reichen, für ein großes Sortiment anzubieten. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eigentlich die Männerkleider ein bisschen rausgenommen haben aus dem Laden und dann einfach nach Bedarf. Also wenn eben jemand für spezielle Anlässe, das kam auch aus der Studie, würden die Männer dann eher etwas leihen. Und das könnten wir dann bieten, wenn sie die richtige Größe haben, eben ein Jackett oder ein Hemd, vielleicht für eine Hochzeit oder sonst ein Anlass.
Du sagst, ihr macht das alles ehrenamtlich. Ist es überhaupt denkbar, dass so ein Modell, da geht die Frage auch an Anna, ist es überhaupt denkbar, dass so ein Modell mit Kleidung sich ja zu teilen eigentlich und sich auszuleihen bei einer Kleiderbibliothek wie Teil jetzt, kann das überhaupt wirtschaftlich tragend sein?
Absolut, ich bin davon überzeugt. Wir haben bei den Interviews sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, die Teil noch nicht kannten, wirklich herausgefunden, dass also mindestens jeder Zweite hat gesagt, ach, sowas gibt es in Bern, wusste ich gar nicht. Und wir haben Leute aus dem Großraum Bern befragt. Also solche Projekte oder solche Startups können funktionieren, wenn du es irgendwann skalieren kannst, wenn du wirklich so viele Teilerinnen und Teiler hast, damit es dann lohnt und dann kannst du über diese Abo-Preise durchaus auch gewinnorientiert oder zumindest mit einer schwarzen Null rausgehen. Ja. Und wir haben wirklich festgestellt, dass viele, mit denen wir dann gesprochen haben, gesagt haben, finde mir wunderbar, gucke ich mir gerne mal an. Also ich habe mehrheitlich die Frauen interviewt in dem Forschungsprojekt und der Stefan Rosa hat mehrheitlich die Männer interviewt und die Frauen, die ich interviewt habe, haben also durchgängig gesagt, das ist spannend, ich gucke mir das mal an. Ich habe es nicht gewusst. Und für all jene, die die Stadt Bern sehr gut kennen und die uns jetzt hier zuhören, Teil ist in der Marktgasse, also oberhalb der Mikro-Marktgasse, also zentraler kannst du fast nicht sein in der Stadt Bern.
Ja. Also ein zentraler Ort. Was wären jetzt noch Maßnahmen, wie man das Angebot viel breiter an die Öffentlichkeit bringt, dass die Leute das auch wissen und dass es präsent ist, dass sie es immer im Kopf haben? So ähnlich wie, ja, ich meine, mir fällt Bibliothek, haben wir schon gesagt, aber es gibt ja auch eine Ludothek, wo man Spielsachen ausleihen kann, dass das den Leuten, dass sie einfach wissen, dass es sowas gibt in Bern.
Immer wieder drüber reden. Der Podcast hier ist wieder eine Möglichkeit mehr, das bekannt zu machen und dann auf natürlich Events gehen, wo wir potenziell eine Zielgruppe haben. Und das müssen eben nicht die sein, die mehrheitlich Nachhaltigkeit anstreben, sondern das sollen Leute sein, die Vielfalt möchten. Also auf Studierendenveranstaltungen gehen, an Abschluss-, Vorabschlussmessen von Diplomfeiern in den entsprechenden Schulen Werbung machen. Hey, suchst du noch ein tolles Balloutfit für deine Diplomfeier? Wir sind Teil, wir haben eine große Auswahl an Festtagsmode, komm vorbei, guck dir das an. Ich glaube, wenn du die Leute einmal in dem Laden hast und du siehst, dass das alles sehr sauber ist und dass auch dieser Aspekt der Hygiene, der für viele Frauen und Männer ein Thema ist, dass das alles gewährleistet ist, dann kann man neue Kundengruppen sich erschließen, unbedingt.
Ja, und ich glaube, das ist eben auch ein bisschen ein Challenge, den wir immer wieder auch haben, ist, dass wir eben aus unserer Bubble rauskommen. Das habt ihr auch angesprochen, vielleicht mit Events oder so, wo wir eben dann auch Leute reinbringen, die vielleicht nicht eben in der Nachhaltigkeitsbubble sich schon bewegen. Das ist sicher auch ein Thema, das wir mitnehmen. Wie können wir da immer wieder auch eben Leute reinholen? Und das, der Teil Marktplatz, von dem ich vorhin erzählt habe, mit diesem Secondhand, das ist schon auch eine Maßnahme, die wir auch sehen, dass es vielleicht Leute reinnehmen kann oder reinbringen kann, die vielleicht das Ausleihen noch ein bisschen eine zu große Hürde empfinden. Aber Secondhand würden sie schon kaufen und unsere Hoffnung ist schon, dass so auch Leute reinkommen, die vielleicht vorher nicht so interessiert waren, aber dann sehen sie eben, wie du vorhin gesagt hast, ah ja, das ist eigentlich ganz ein normaler, schöner Ort und vielleicht das nächste Mal, wenn sie einen Anlass haben und ein Kleid suchen, dann denken sie an Teil.
Also die Hygiene ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Vielfalt wurde ja vorhin schon angesprochen. Und jetzt höre ich auch, dass die Zielgruppe eigentlich nicht festgelegt ist. Ist das richtig? Also es ist eine ziemliche Bandbreite. Es kann eigentlich grundsätzlich jeder sich dafür interessieren. Er weiß es halt noch nicht, weil er noch nicht das Angebot kennt.
Absolut.
Klar, unser Avatar ist schon irgendwie eine urban und nachhaltig denkende Person, also jetzt in unserem Fall eigentlich Frauen, weil das unser Hauptsortiment ist. Aber wir denken auch, dass immer mehr Leute auch auf diese Schiene aufspringen, auf die Nachhaltigkeit, plus eben auch vielleicht, wie sie eben über die Vielfalt auch abholen können oder eben nicht Schrankleichen zu produzieren. Das ist, hast du auch angesprochen, diese Fehlkäufe. Das ist schon auch eine Schiene, die sehr viele Leute betrifft und
wieder ein neues Wort gelernt, Schrankleichen.
Okay.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen und zwar hat das was mit dem Kaufprozess an sich zu tun. Der hat sich ja auch gewandelt. Also viele Leute kaufen jetzt ihre Sachen online. Habt ihr mal überlegt, eine App zu entwickeln oder das Angebot sozusagen zu digitalisieren?
Ja, das ist immer wieder so eine Überlegung. Ja, die kommt immer mal wieder, aber scheitert auch an den mangelnden Ressourcen. Und in der Forschungsarbeit hier wurde eigentlich das auch gar nicht unbedingt gewünscht. Also ja, es ist ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, wenn das ganze Digitale sehr zunimmt, digitales Einkaufen, glaube ich auch, dass so persönliche Begegnungen und das Lokale eben auch so ein Momentum haben. Orte, die man immer wieder hingehen kann, wo man vielleicht sogar erkannt wird und gekannt wird. Und das, wir gehen halt in dieser Schiene dann, wollen wir halt so ein Ausleiherlebnis dann kreieren. Ein Ort, wo man eben gerne hinkommt und vielleicht auch noch verweilt einen Kaffee trinkt. Und wir bedienen im Moment einfach diese Schiene, weil uns die andere irgendwie ressourcentechnisch nicht, können wir nicht erschließen.
Und ist dieses, also spiegelt sich dieses Bedürfnis nach einem anderen Kauferlebnis, spiegelt sich das auch in euren Ergebnissen wieder, Anna?
Also wir haben befragt, wäre es für euch einfacher oder praktischer, wenn ihr im Vorfeld wüsstet, was es gerade zum Ausleihen gibt? Weil das Prinzip ist eben das Prinzip der Bibliothek. Und da weiß ich auch nicht immer, im Vorfeld ist jetzt das Buch vom Andreas Eschbacher, ist das ausleihbar oder nicht? Und das wäre ja schön, wenn man wüsste, gibt es aktuell eine rote Bluse in Größe 40, die ich ausleihen könnte? Und da waren eben die Rückmeldungen unterschiedlich. Ein paar haben gesagt, ja, das wäre praktisch. Da würde ich mich freuen, wenn ich das digital quasi im Vorfeld angucken könnte, vielleicht sogar reservieren könnte. Und andere haben genau das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, nein, ich bin schon oft zu Teil gegangen und habe mich inspirieren lassen. Und das ist genau das Schöne, dass ich nicht festgelegt hineingehe, sondern ich weiß, ich suche heute in der Kategorie Wintermantel. Aber wie der genau aussieht, weiß ich erst, wenn ich im Laden bin. Also wir haben da keine klare Linie gehabt.
Okay, also es gibt unterschiedliche Einkaufstypen.
Absolut. Absolut.
Ich bin zum Beispiel eher so jemand, ich habe was im Kopf und dann will ich genau das haben und ich gehe dann in alle, also weiß ich, in viele Läden, bis ich es gefunden habe oder muss halt am Schluss dann online kaufen, was ich nicht so gerne mache. Ja. Aber mir würde das helfen, zum Beispiel.
Dieses Festgelegte, dass ich weiß, ich möchte jetzt unbedingt das kaufen, das geht natürlich so ein bisschen gegensätzlich zu dem, was uns die Leute als besonders positiv zurückgemeldet haben, nämlich die Vielfalt und das Ausprobieren von neuen Trends. Wenn ich weiß, ich brauche eine rote Bluse, die muss genau aussehen wie die rote Bluse, die ich schon die letzten 10 Jahre getragen habe, die ist mir jetzt leider auseinandergefallen, dann habe ich genau diesen Kick der Vielfalt und des neuen Trends ausprobieren eben nicht. Und das ist aber was unheimlich zieht.
Und ist das, dieser Kick mit dem Ausprobieren, ist das ein bisschen das, worauf diese 10, 20, ich weiß gar nicht wie viele Kollektionen dann Temu zum Beispiel oder Shein machen, zielt das auf das? Es sind ja meistens keine Basic-Teile, es sind ja immer irgendwelche ganz besonderen.
Absolut. Und das macht es natürlich dann auch wieder sehr, sehr, sehr wenig nachhaltig, weil dieses Teil oder dieser Leopardenprint ist dann vielleicht genau 6 Wochen der Trend, wenn überhaupt. Und danach möchte das niemand mehr und dann wird das nächste Teil gekauft.
Ja. Und ich glaube schon, das ist da ein Bedürfnis, so nach Abwechslung Dinge ausprobieren. Da können wir eben schon ein Teil der Lösung sein, glaube ich, weil ich denke, es macht auch Spaß, kreativ zu sein, mhm. oder? In der Mode und das wollen wir ja irgendwie auch eine Möglichkeit bieten, aber eben es geht auch nachhaltig und das, ja, dafür sind wir eigentlich da.
Und ihr macht das gut, wenn ich das noch sagen kann. Mir ist ein Newsletter von euch in Erinnerung, wo gerade der Barbie-Film rauskam. Und da habt ihr gepostet, weil ja ganz viele Leute dann verkleidet in Pink und in Barbie-Look ins Kino gingen. Und da hattet ihr gepostet, Leute, kommt zu uns, wir haben hier ganz viel in Rosa und in Pink. Ihr könnt euch das ausleihen, weil ihr braucht das ja nur für eine ganz kurze Zeit. Und so Sachen finde ich gut.
Ja. Leidentrend, so.
Ja. Genau, dass man die Leute da abholt in ihrem Alltag.
Ja.
Dass sie gar nicht erst was einkaufen gehen für nur einmal anziehen.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja, noch eine Frage im Anschluss an das Online-Shopping, das sich ja wirklich auch verändert hat. Und ich meine, wir waren ja alle dankbar, dass wir während der Pandemie Online-Shopping betreiben konnten. Was ja auch schon nachgewiesen ist, dass wenn wir online kaufen oder überhaupt einkaufen, etwas Neues besitzen und dafür Geld bezahlen, haben wir einen kurzfristigen Kick. Also eine Hormonausschüttung von Glückshormon. Wird das dann auch ausgeschüttet, wenn ich jetzt bei Teil ein Kleid finde und es, wenn schon nicht kaufe, aber immerhin für eine kurze Zeit mein eigen nenne, indem ich es leihe? Wird es da, also gibt es dann dieses Glücksgefühl auch?
Das gibt es auch, weil du gehst auch mit deiner Tüte oder deinem Beutel raus, wo das neue Teil drin ist. Du ziehst es an. Die Studie hat gezeigt, dass den Leuten das überhaupt nicht wichtig ist, dass sie es nicht besitzen, dass sie es nur ausgeliehen haben. Wir haben eine Studienteilnehmerin, die hat gesagt, naja, die Wohnung, die ich miete, die gehört ja auch nicht mir. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist meine Wohnung. Ich rede von dieser Wohnung als meine Wohnung. Und dieses Erlebnis, ich ziehe was Neues an und ich habe Freude daran, das ist genau das Gleiche. Im Gegenteil, vielleicht bin ich sogar noch glücklicher, weil ich natürlich bei Teil, im Gegensatz zu einer Fast-Fashion-Kette, muss ich auch ein bisschen Glück haben, dass ich das Teil, was jetzt da hängt, dass das in meiner Größe ist. Mhm. Und wenn ich das dann finde, dann ist das wie eine seltene Perle getaucht haben. Wenn ich zum Großanbieter gehe, dann weiß ich, wenn es da nicht in S ist, dann kaufe ich es halt in M oder ich frage nochmal nach, ob sie mir das in S bestellen können. Und dann kommt das, aber da habe ich nicht dieses Perlentaucher-Glückserlebnis.
Ja, aber dann trickst man ja quasi diesen Kaufkick aus, oder?
Aber ist gut.
Ja. Und meine Erfahrung ist auch eben, ich leihe leidenschaftlich gerne und dann freue ich mich und denke so, oh, ich glaube, dieses Teil muss ich dann kaufen, weil das könnte man. Man kann Dinge rauskaufen bei uns, wenn man sich nicht mehr trennen möchte. Und ich habe schon x-mal gedacht, ah ja, also das Teil kaufe ich dann sicher, weil das gefällt mir so gut. Und dann am Schluss war ich froh, konnte ich es wieder abgeben, weil eben der Kick ist irgendwie vorbei und ich möchte lieber wieder etwas Neues, oder? Und genau so funktioniert das dann, glaube ich.
Also es klingt so, als ob also ja so was bestätigt, dass das, was gerade die Fast Fashion macht, eben so 10 bis 12 Kollektionen regulär und dann eben noch so dazwischen was Neues, dass die uns quasi viel falsch trainiert haben. Und dass man quasi mit dem Ausleihen das wieder wie abtrainieren könnte und dabei noch nachhaltig ist?
Abtrainieren weiß ich jetzt nicht, weil das ist dem Menschen ja innewohnt, ne? Dass er irgendwie mehr will und diese kurzfristigen Kicks und auch nicht warten will. Dieses Bedürfnisse aufschieben ist ja nicht das, was die Menschen jetzt am besten können. Aber wenn man sowas bei sich feststellt, dass man sagt, ich habe eigentlich Tendenz zum Überkonsum, dann ist natürlich Teil eine sehr gute Möglichkeit, weil wir alle wissen, dass es auch dann irgendwann schmerzhaft ist, diesen Kleiderschrank mit all den Kleiderleichen auch mal wieder ins Lot zu rücken.
Und ich glaube, wo Teil auch helfen kann, ist eben bewusster zu konsumieren, oder? Weil wenn wir dann konsumieren, dann soll das überlegt sein eben. Und wenn man dann vielleicht etwas schon im Alltag getragen hat und es passt an allen Stellen und man hat immer noch Freude nach ein paar Wochen, dann kann man das auch kaufen. Oder vielleicht eben man weiß dann ein bisschen besser, was gefällt, was längerfristig gefällt. Dann kann man in einen Laden gehen mit fairen Label und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld investieren, weil man eben bewusst langsam auch konsumiert. Also ich glaube, da können wir uns schon umtrainieren. Ich glaube, Kleiderkonsum hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun, die wir uns eben ja schon auch umtrainieren und irgendwie anders angewöhnen. Ja.
Yeah. Was nehmt ihr denn jetzt aus den Studienergebnissen mit, also ganz praktisch? Und wollt ihr dann irgendwie noch anschließen? Also gibt es dann irgendwie ein fortlaufendes Projekt oder eine Begleitung?
Also ich nehme mit, dass Männer für dieses Konzept, so wie es jetzt aufgestellt ist und so wie Männer funktionieren, und nochmal sorry für dieses stereotype Denken, aber es ist einfach rausgekommen bei den Interviews, nicht geeignet ist. Mhm. Und ich nehme auch mit, und jetzt haben wir es schon wirklich ganz oft gesagt, dass die Gruppe, die wir ansprechen sollten, nicht eine Gruppe ist, die mehrheitlich die Nachhaltigkeit sucht, weil Nachhaltigkeit ist auch bei ganz vielen Leuten besetzt mit
Jutebeutel.
Jute, ja, ich habe gerade ein politisch korrektes Wort gesucht. Ja, ein bisschen so. Und auch nicht unbedingt mit modisch. Nachhaltigkeit ist dann häufig bei so Brands, die man nicht als wahnsinnig modisch bezeichnen oder assoziieren würde, sondern dass man sagt, wir setzen auf diese Vielfalt und auf diese Freiheit, die ich habe, dass ich ausprobieren kann, dass Mode Spaß machen kann. Und wenn ich möchte und ich habe ein Abo für 3 Teile, dann kann ich theoretisch jeden Tag dorthin gehen und meine 3 Kleider zurückgeben und mir 3 neue aussuchen. Und darauf müssen wir setzen. Weniger mit der Moralkeule, dass es nachhaltig ist, sondern eher, hey, das ist der größte Kleiderschrank von Bern.
Ja, für uns war vieles auch bestätigend. Das ist ja immer, wenn man so im Startup-Groove ist, dann ist man einfach dran und hat nicht, manchmal nicht so viel Zeit zum Innehalten. Und dann sind solche Studien natürlich für uns extrem wertvoll, weil sie mal eben unsere Kundinnen befragen und unsere TeilerInnen. Und das hilft uns wirklich auch eben teilweise bestätigend, aber dann vielleicht auch ein bisschen anzupassen. Nämlich, ich habe vorhin kurz angesprochen, das Sortiment ein bisschen auszudünnen, vielleicht ein bisschen eben die spezielleren Dinge zu pushen. Und was bei uns auch bestätigend im positiven Sinne war, die Preisfrage, weil da wurden wir auch immer wieder ein bisschen, also vielleicht nicht kritisiert, aber immer, ja, seid ihr nicht zu teuer? Und bei dieser Studie kam eigentlich heraus, die Leute, nein, die sind bereit, das zu bezahlen, die sind bereit, einen Preis zu bezahlen. Das war für uns ein Highlight aus dieser Studie, immer das auch mal weiß auf schwarz zu haben und zu wissen, okay, diese Preisfrage, die können wir jetzt ein bisschen beiseite legen, und weil das wurde wirklich da erfragt und nehmen wir jetzt als repräsentativ. Mhm. Und das war ermutigend auch.
Was sind denn ganz konkrete Pläne? Was habt ihr jetzt vor im nächsten Jahr?
Ja, also sicher eben diesen Marktplatz, den ich vorhin erwähnt habe, das ist jetzt, haben wir jetzt getestet, und die Nachfrage gerade auch nach diesem Verleih von Kleiderständer, also Leute möchten über uns die Kleider verkaufen. Das ist eine Nachfrage da. Wir haben beschlossen, das weiterzuziehen und müssen jetzt aber darauf konzentrieren, wirklich Leute in den Laden zu bekommen. Also die Besucher in den Sälen sind schon hochgekommen, aber wir müssen natürlich da auch einen Gegenwert bieten können für die Leute, die diese Kleiderstangen mieten. Das heißt, das wird sicher jetzt etwas sein, wo wir auch darauf fokussieren und dann eben hoffen, dass ein Spillover-Effekt dann eben auch passiert zum Laien. Weil eben mehr Leute in den Laden kommen und dann eben auch sehen, ich könnte eigentlich auch leihen, anstatt immer nur zu kaufen.
Da wünsche ich dir oder euch ganz viel Erfolg dabei, und ich hoffe, dass ihr doch richtig durchstartet, also mit dem zweiten Standbein, und überhaupt, dass ihr erfolgreich bleibt. Alle Infos zu Teil und dem Projekt und auch nochmal zum Standort und den Abo-Möglichkeiten packe ich in die Shownotes. Und euch danke ich für den Besuch, für ein wirklich drängendes Thema unserer Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch/Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.